Ehe wir uns 1. Thessalonicher 5 zuwenden, möchte ich ein Wort lesen aus Matthäus 16, Vers 1 bis 3. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Ist in Ordnung, ja. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so saget ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Das gilt bis in unsere Tage. Das ist also ein besseres Wetterzeichen als nach der Regel, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Und frühmorgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Angesicht des Himmels wisset ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging hinweg. Zeichen der Zeit. Und der Herr Jesus hat an anderer Stelle hinsichtlich der endzeitlichen Geschehnisse nicht gesagt, wir sollten warten, bis das alles geschieht. Und dann erst hätten wir das Recht, von der Verwirklichung der Endzeit und von der eingetroffenen Zeit des Endes zu reden. Sondern er hat gesagt, wenn aber diese Dinge beginnen zu geschehen, dann hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung nahegekommen ist. Alles, was auf Erden geschieht, auch alles Heilsgeschehen Gottes, das in die Weltgeschichte hereinbricht, beginnt einmal, hat eine Werdegeschichte, hat Anfänge. Anfänge, die man sehen kann. Und wir leben ganz gewiss in der Zeit der Anfänge des endzeitlichen Geschehens. Darin ist sich fast die ganze gläubige Gemeinde auf dem Erdenrund eins in diesem Punkt. Es hat noch nie eine solche Einheit, gedankliche Einheit gegeben unter denen, die glauben, als in dieser Frage. Und nun hinein in 1. Thessalonicher 5. Ich lese zunächst einmal Vers 1 und 2. Über die Zeitenläufe und Zeitpunkte aber, Brüder, habt ihr keinen Bedarf, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst höchst genau, dass der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Hier sagt der Apostel Paulus nicht etwa über die Zeitenläufe und über die Heilstermine Gottes, solltet ihr überhaupt nicht nachdenken, denn das ist keine Sache für die Gemeinde, sondern er sagt, über die Zeitenläufe und die Kairoi, die Zeitpunkte, die Heilstermine Gottes, habt ihr keinen Bedarf, dass euch geschrieben wird. Warum denn nicht? Er hat hier die Endphase unserer gegenwärtigen Weltzeit im Auge. Und er sieht eine eschatologische Ausreife dessen, was in dieser bösen gegenwärtigen Weltzeit gesät worden ist. Saat und Ernte, Zeugung und Geburt könnte die Reifungen beschreiben, die in der gegenwärtigen Weltzeit vor sich gegangen sind. Und da gibt es nun einmal Schronoi, das ist das eine Wort, das sind die Zeitenflüsse, die Zeitenströme. Und dann gibt es Kairoi, das sind göttliche Heilstermine in der Zeitenwende. wo der lebendige Gott senkrecht von oben hereinwirkt in die Weltgeschichte und seine Heilsgeschichte gestaltet. Diese Schronoi und Kairoi, diese Zeitenläufe und Heilstermine, die gebühren uns zunächst einmal nicht zu wissen. Die hat der Vater nach Apostelgeschichte 1, Vers 7 in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgelegt, festgesetzt. Das war die Antwort des Herrn Jesus auf die Frage der Jünger, die berechtigte Frage übrigens: Herr, wann stellst du das Königtum für Israel wieder her? Das heißt, das Königtum Davids in dem Messias. Es ist hier von Kairoi die Rede in der Mehrzahl. Es gibt also mehrere Heilstermine, die Gott immer und immer wieder setzt in die Weltgeschichte, um seine Heilsgeschichte zu einer Ausreife zu führen. Ich möchte fast einmal sagen, das sind die Kilometersteine Gottes, die der lebendige Gott setzt auf dem Wege bis hin zur Vollendung des gegenwärtigen bösen Äons. Möchte einmal ein paar solcher Termine nennen, die wir in unserer Zeit haben und die ja immer begleitet sind von Zeichen der Zeit. Zeichen der Endzeit, die uns auch von Jesus klar vorhergesagt sind, geben auch etwas preis von den Zeiten, von den Heilsterminen Gottes. Das ist ganz klar, wenn wir Augenzeugen sind von endzeitlichen Zeichen, können wir auch, wenn auch unbestimmt, etwas über die Zeit sagen, in der wir uns befinden. Ich gebe hier dem heimgegangenen Bruder Dr. Schorsch Kahn recht, der gesagt hat, das ist nicht ganz richtig, wenn ihr in den Gemeinden immer wieder sagt, wir können keine Zeiten bestimmen und keine Zeiten ablesen. Das ist nur möglich für Israel, wenn es wieder im Lande der Väter ist, nach der Entrückung der Gemeinde. Nun ist es aber durch Gottes Willen so geschehen, dass die auslaufende Gemeinde noch begleitet wird von dem Israel, das bereits heimgefunden hat ins Land der Väter. Das beides noch eine ganze Weile nebeneinander herläuft, so wie Elisa seinen prophetischen Vater Elias noch eine Weile begleitet hat, ehe Elias entrückt wurde. Und aus diesem Grund, weil Israel bereits wieder angelaufen ist, kann die zum Ende kommende Gemeinde an dem Geschehen in Israel nicht nur die Zeichen der Zeit ablesen, sondern wenn auch in einer unbestimmten Weise die Zeit, in der wir stehen. Schronoi und Kairoi. Und nun nenne ich ihn mal solche Kilometersteine. Das jüdische Jahr 1997-98 bringt ja das Gedenken an 100 Jahre zionistischer Weltkongress, 1897, bringt eine Erinnerung an das 70-jährige Gedenken der Tatsache, dass Allenby, der englische General, eingezogen ist in Jerusalem mit der Devise, dieses Land gehört dem Volk Israel, bringt die 50-jährige Erinnerung an die Staatsgründung Israels im Lande der Väter und das 30-jährige Jubiläum, dass Jerusalem wieder in die Hand Israels gekommen ist, im Jahre 1967. Ein wahrhaft denkwürdiges Jahr, und nun bin ich ganz vorsichtig, es würde mich nicht wundern, wenn wir in diesem jüdischen Doppeljahr, das ja erst im Oktober beginnt, noch einiges an endzeitlicher Verwirklichung erleben werden. Und weil das so ist, dass Paulus das Bedenken der Schronoi und Kairoi, der Zeitenläufe und der Heilstermine Gottes, nicht ablehnt für die Gemeinde. Deshalb kann er dann in 2. Thessalonicher 2 sagen, der Tag des Herrn kann überhaupt noch nicht da sein. Denn es muss zuvor etwas anderes geschehen, nämlich der Abfall, der nach dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit nur noch eine Weile aufgehalten wird, dann aber schließlich ausmündet in dem Gesetzlosen, dem Sohn des Verderbens. Das ist also kein Widerspruch zu dieser Stelle hier über die Zeitenläufe und Zeitpunkte. Aber, Brüder, habt ihr keinen Bedarf, dass euch geschrieben wird? Aber sie waren offensichtlich von dem Apostel mündlich präzise über diese Dinge unterrichtet worden. Und deshalb braucht er ihnen nicht zu schreiben. Und deshalb sagt er, denn ihr selbst wisst höchst genau, akribisch genau, nach dem Grundtext, dass der Tag des Herrn, die eigentliche Endzeit, wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Die Wuppertaler Studienbibel wieder durch Debord sagt zu diesem Wort, die Apostel haben die Gemeinde über endzeitliche Fragen gründlich und genau unterrichtet. Und zwar eine junge Gemeinde. Eine junge Gemeinde. Und wenn Sie die Thessalonischer Briefe lesen, was Paulus von diesen jung bekehrten Leuten fordert, die aus dem Griechentum kamen und kaum aus dem Judentum, dann war das ein gewaltiges Wachstum an Gnade und Erkenntnis, während es in unseren Gemeinden mehr oder weniger nur ein Wachstum an Methoden gibt und an Methodenhäufigkeit und an Brot und Spielen. Er fährt dann fort, so zentral gehörte bei ihnen die Eschatologie zur Evangelisation. Es war keine Evangelisation, wie wir sie heute kennen, in der Beschränkung. Darum wird betreffend des Wann an das eigene Wissen und Urteil der Gemeinde appelliert. Ihr wisst höchst genau. Ich weiß ganz gewiss, dass vieles einzuwenden ist gegen präzise Zeitbestimmungen, auch nach der Schrift, dass man etwas sagt, im Jahre so und so wird es geschehen, nicht, dann kommt der Herr und so weiter und so fort. Man schüttet aber heute das Kind mit dem Bade aus. Zeichen der Zeit in der prophetischen Erfüllung, in der Ausreifezeit der gegenwärtigen Weltzeit, geben immer auch etwas Preis von der Erfüllung der Zeiten und von dem Heilshandeln Gottes in seinen wunderbaren göttlichen Kairoi, in seinen Heilsterminen, die er sich gesetzt hat. Denn ihr selbst wisst höchst genau, dass der Tag des Herrn, das ist der Tag Jahwes in den Propheten, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Der Dieb, Kleptes, ist der Verhüllte. Nicht wahr? Das ist Satan, der sich verkleidet als ein Engel des Lichtes und in diesem Lichtesgewand sein satanisches, finsteres Werk treibt. Aber dieses Bild des Diebes, der überraschend in der Nacht in das Haus eindringt, gilt nur für die Ungläubigen. Deshalb heißt es in Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Und dann heißt es in Vers 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann tritt ihnen plötzlich oder überfallartig Verderben entgegen, wie die Geburtswehen an die Schwangere, und sie werden auf keinen Fall entrinnen. Und ich möchte Ihnen hier einmal meinen Eindruck sagen, den ich bei der Auslegung gewonnen habe, dass diese Aussage ganz speziell eine Erinnerung ist an das, was Paulus der Thessalonischer Gemeinde an eschatologischer, endzeitlicher Belehrung gegeben hat. Einen Punkt greift er noch einmal als besonders wichtig heraus, um ihr Gedächtnis durch Erinnerung aufzuwecken, so wie es einmal Petrus gesagt hat. Und deshalb wollen wir uns das etwas genauer anschauen. Die Parole Friede und Sicherheit hat es ja sonderlich nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder einmal als politische Losung der UNO gegeben und der Völker gegeben. Immer wieder einmal, wenn die Russen oder die Amerikaner ein paar Atomraketen abgerüstet haben, da hieß es dann gleich in der gläubigen Gemeinde, aha, da haben wir die Erfüllung, sie sagen Friede und Sicherheit, und dann kommt das Verderben, der Dritte Weltkrieg. Ganz gewiss war das auch nicht falsch. Nebenbei gesagt, wenn hier die Wehen der Endzeit geschildert werden, das, was einmal an Katastrophen in der Endzeit über diese Welt hereinbrechen wird, dann ist eines klar, diese Wehen, die die Welt betreffen wie eine Schwangere, führen schließlich und endlich zu einer Geburt. Das Gerichtsziel mit dem, was an Katastrophen in der Endzeit geschieht, ist nicht der Weltuntergang, sondern die Welterneuerung. Geburtswehen der Endzeit, sagt auch der Herr Jesus, sie zielen ab auf die Wehen Zions, das nach Jesajas 65 an einem Tage ein ganzes Volk gebären wird in der Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist eine Zeit im eigentlichen Ende, so wie der Herr Jesus gesagt hat, ihr 12 Apostel werden sitzen auf 12 Thronen, richten die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Hier ist also nicht die individuelle Wiedergeburt gemeint, sondern die Volkswiedergeburt Israels. Matthäus 19, 28. Oder denken wir an Offenbarung 12. Und das werden gewaltige Katastrophen sein. Wenn es heißt, dass den Leuten das Herz stillstehen wird und dass sie den Geist aushauchen werden, lediglich aus Furcht und Erwartung vor den Dingen, die über diesen Weltkreis hereinbrechen werden, also ein Angsttod, dann können wir ermessen, was da geschieht. Und wenn die Sterne vom Himmel fallen werden, nach dem Wort des Herrn Jesus, das ist dann nicht so etwas wie die Sternschnuppen im November, wo wir uns was Schönes wünschen können, sondern da werden die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und das ist die Schwerkraft, die die Gestirne des Kosmos zusammenhält. Und was das zu bedeuten hat, das können wir erahnen. Da wird die Erde schwanken wie ein Trunkener. Geburtswehen der Endzeit. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann tritt überfallartig plötzlich Ihnen Verderben entgegen, wie die Geburtswehen an die Schwangere, und Sie werden auf keinen Fall entrinnen. Und nun möchte ich ganz präzise die Frage stellen, wer sind denn die Sie? Warum bleibt Paulus hier so unbestimmt? Offensichtlich, weil er auch hier wieder die Thessalonicher in einer höchst präzisen Weise darüber unterrichtet hat, sodass er sie hier nur daran zu erinnern braucht. Wieder muss ich daran erinnern, dass dies zunächst einmal ein seelsorgerlicher Brief an eine bestimmte Gemeinde ist. und nicht das Kapitel in der Dogmatik des Apostels Paulus. Dann hätte er genauer sein müssen. Und ich möchte Ihnen doch einmal sagen, dass ich hier mehr in den Sie die Juden sehe im Lande der Väter. In einem prophetisch engeren Sinne, denn Israel ist auch heute in der eigentlichen Endzeit der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Und das, was dort geschieht, sollten wir höchst genau beobachten, um die Kilometersteine zu sehen, die Zeiten und die Zeitwenden Gottes, die Heilstermine Gottes. Es ist doch eigenartig, als unter Rabin und Peretz noch die sogenannten Friedensverhandlungen mit den Arabern liefen, unter der Devise Land für Frieden, hat sich das gewandelt und seit dem Amtsantritt Netanjahus, der sein Amt angetreten hat mit den Worten, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, auch wenn er moralisch in manchem eine fragwürdige Gestalt ist. Seitdem heißt die Devise der Verhandlungen nicht mehr Land für Frieden, sondern Friede und Sicherheit. Ganz präzise. Will Paulus etwas in Erinnerung rufen aus der mündlichen Unterrichtung von Zeiten und Heilsterminen? Etwas, das im Kontext steht mit der Entrückung und Vollendung der Gemeinde Jesu Christi. Und nun gebe ich Ihnen lediglich meinen Eindruck wieder, meine Auffassung der Dinge. Das steht so nicht geschrieben. Ich wäre gern dabei gewesen, als Paulus die Thessalonicher genauestens unterrichtet hat. Dann hätte ich gewiss mehr erfahren als in den wenigen Notizen dieses Briefes. Ich meine, dass der ganze sogenannte Friedensprozess darin ausmündet, dass sich Sahaja 12 ereignen wird, jener dramatische Endkampf der arabischen Völker rings um Israel her, um die Hauptstadt Jerusalem, wo dann auch die Erweckung des Volkes Israel beginnt. Lesen Sie bitte einmal Sahaja 12. Und das könnte durchaus aufgrund der Projektionen des Friedensprozesses und der Absichten, die man damit protokollarisch verbunden hat, in den nächsten Jahren geschehen. Nachdem gesagt worden ist, jetzt haben wir es doch im Großen und Ganzen erreicht. Wenn wir jetzt noch das Problem Jerusalem lösen, dann werden die Araber ganz gewiss endlich Frieden einhalten und Sicherheit gewähren. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann tritt ihnen plötzlich Verderben entgegen, wie die Geburtswehen einer Schwangeren. Und diese Geburtswehen der Endzeit werden in allen prophetischen Zeugnissen der Heiligen Schrift vornehmlich im Blick auf die kommende Heilsgeburt Israels erwähnt und gar nicht im Blick auf die Völker dieser Welt. Also nehmen Sie das einmal als ein Wort, das mir gekommen ist im Zusammenhang mit dem großen Gedanken der Entrückung und der Vollendung der Gemeinde. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschend ergreife. Wie ein Dieb, der still und heimlich durch den Keller des Hauses in das Haus eingedrungen ist und dann plötzlich in das Schlafzimmer kommt, die Leute aufweckt, ihnen den Revolver vorhält und sagt, wo sind die Klunker? Und dann werden sie wach und dann steht der da. Überraschend, heimlich, verhüllt, ganz plötzlich. Aber dieser Tag, die eigentliche Endzeit Gottes kommt für die Gemeinde nicht überraschend wie ein Dieb. Und dann begründet Paulus dies. Alles seid ihr ja Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht, wir gehören nicht der Finsternis an. Alles seid ihr Söhne des Lichtes, nicht nur eine Elite innerhalb der Gemeinde. Das alle ist im Griechischen betont. Söhne Gottes, Söhne des Gehorsams, durch den Glauben sogar Söhne Abrahams und hier Söhne des Lichtes, Söhne des Tages. Und dieses Licht der Welt kennen wir alle. Es war Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin er, ich bin der Ewige, das Licht der Welt, das Licht des Kosmos. Möchte nur eine Stelle dazu lesen und dann wird uns klar, warum wir durch die Wiedergeburt und durch den Besitz des Heiligen Geistes Söhne des Lichtes, Söhne des Tages genannt werden. Johannes 12, Vers 35 bis 36. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht die Finsternis euch ergreife. Wenn also der Herr Jesus nicht mehr in der Welt ist als das Licht der Welt, dann haben wir Finsternis. Dann ist die Nacht hereingebrochen. Die gegenwärtige Weltzeit ist nicht der Tag des Herrn, sondern ist die Nacht, ist Nachtzeit und wir leben schon um Mitternacht. Und dann sagt Jesus weiter, und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Derselbe Ausdruck wie bei dem Apostel Paulus. Was für eine hervorragende Übereinstimmung. Dann heißt es, dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und das ist auch prophetisch, symbolisch zu sehen. Der Herr Jesus, der hinweggegangen ist in das unzugängliche Licht des Vaters, hat sich verborgen von dieser Welt. Wir leben heute in der Zeit der Verborgenheit Gottes und seines Messias. Nur in der Gemeinde ist durch den Heiligen Geist das Licht Gottes weiterhin angezündet. Gott hat Licht und Finsternis geschieden und er nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Das ist ganz klare göttliche Präzision. Und so hat er auch in uns geschieden, Licht von Finsternis. Der jetzige Äon ist Nachtzeit. Der Tag des Reiches des Messias beginnt mit dem Aufstrahlen der Sonne der Gerechtigkeit, mit Heilung unter ihren Flügeln oder mit Heilung in ihren Strahlen, so wie es Malachi 4 in einer überaus schönen Weise von dem wiederkommenden Christus sagt. Dann beginnt wieder der Gottestag. Der siebte Gottestag des Heilsplanes Gottes, das Sabbatjahrtausend. Söhne des Lichtes sind berufen aus der Finsternis in Gottes wunderbares, wesenhaftes Licht. 1. Petrus 2,9. Und sie sollten sich verhalten, als wäre der Tag schon da und als wäre Christus schon gegenwärtig. Das ist der Sinn der Aussage von den Söhnen des Lichtes. Alles seid ihr ja Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Wir werden dann noch kurz Römer 13 lesen, wo uns dies bestätigt wird. Ja, wir sollten als Glaubende scheinen, wie Himmelslichter in einem dunklen Kosmos. darstellend das Wort des Lebens, inmitten einer wahrlich verdrehten und verkehrten endzeitlichen Generation. Es hat noch nie eine so verkommene Menschheit gegeben, einmal abgesehen von den Menschen vor der Flut, wie heute in unserer Generation. Und ich sage gerne, Sodom und Gomorra war ein Kindergarten mit dem, was heute auch in unseren europäischen Völkern geschieht. Und die hätten von uns noch eine ganze Menge lernen können, auch über Telekom. Und da ist es wirklich schwierig zu scheinen wie Himmelslichter, Licht verbreitend in einem dunklen Kosmos, das Wort des Lebens nicht nur verkündigend, sondern darstellend in Wahrheit und Tat und Wesen inmitten einer verkommenen, verdrehten und verkehrten Generation. Das heißt, Söhne des Lichtes zu sein. Immer wenn ich einmal den Sternenhimmel sehe, und das kann man ja besonders gut, wenn man auf dem Feld ist, wo alles dunkel ist, oder gar im Gebirge oder an der See, kommt mir dieses Wort in Erinnerung. Es ist ein wunderbares Wort von der Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Vers 6 und 7. Eine Folgerung aus der Tatsache, dass wir alle, die da glauben und die wiedergeboren sind, Söhne des Lichtes und Söhne des Tages sind und nicht zur Finsternis gehören. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Hellwach und nüchtern, denn die Schlafenden schlafen des Nachts. Und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Da ist einmal von dem Tiefschlaf die Rede. Wir werden ganz gewiss hier erinnert an das Wort aus Römer 11, Vers 7 bis 8, das ich einmal lesen möchte. Der tiefste und gesündeste Schlaf ist ja um Mitternacht herum. Dieser Tiefschlaf ist hier gemeint, aber er ist nicht gesund. Römer 11, 7 bis 8. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verblendet worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Der reich gedeckte Segenstisch Gottes, das Tischlein Decktisch Gottes, Schulchan Aruch, zu Deutsch der reich gedeckte Tisch, heißt eine Schrift im Judentum. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Was für ein Gerichtswort. Aber nun sagt uns der Apostel Paulus, dass die Gefahr bestehen könnte, dass dieser Geist des Schlafes, des Tiefschlafes, auch in die Gemeinde Jesu eindringen könnte. Denn sonst hätte er uns das nicht gesagt. Also, lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. In der Phase dieses Schlafes verliert das helle, klare Tagesbewusstsein seine Wächterfunktion. Das Unterbewusstsein, die tiefen Gründe unserer Seele, werden mobil und übernehmen die Herrschaft in allerlei wirren, fantastischen und manchmal angsterzeugenden Träumen. Im Tiefschlaf legt der Krieger seine Rüstung ab. Er liegt, statt dass er marschbereit und kampfbereit stehen sollte. Er löscht das Licht, sodass möglichst starke Dunkelheit ihn umgibt. Er schließt die Augen. Und statt der Passivität seines geistlichen Bewusstseins versinkt er in eine mediale Passivität, in eine mediale Öffnung. Und er schaltet das Denken ab. Und das wird uns heute immer und immer wieder von allen esoterischen Bewegungen und auch von allen geistlichen esoterischen Bewegungen empfohlen. Wir sollten den Verstand an der Garderobe der Gemeinde abgeben, das Denken abschalten und uns medial öffnen und uns ganz leer machen, damit der Geist einziehen könne. Die Frage ist nur, welcher Geist? Wir sollen Gott nicht nur lieben aus ganzer Seele und mit aller unserer Kraft und aus allem Gemüt, sondern auch mit unserem ganzen Denken. Und was die Bosheit anbetrifft, sollten wir allerdings wie kleine Kindlein sein, die noch nicht viel gelernt haben. Aber im Denken sollten wir nach dem Apostel Paulus Erwachsene sein. Und wenn er sagt, seid nüchtern vor allem auch im Gebet, ja warum, liebe Brüder, meint er denn das? Gerade im Gebet nüchtern zu sein? Vorher nachzudenken, was der Wille Gottes ist, damit wir dann Bitten haben mögen, die dem Willen Gottes entsprechen könnten. Ich darf auch erinnern an Worte Jesu, die hier mitklingen. Nicht wahr? Die 10 Jungfrauen schlafen alle vor Mitternacht ein. Nicht nur die 5 Törichten, sondern auch die 5 Klugen. Und während alle schlafen, hat der Feind Gottes in das Weizenfeld Gottes, das Jesus ausgesät hat in dieser Welt, durch sein Wort, seinen giftigen Taumellolch eingesät, den man nicht unterscheiden kann von dem echten Weizen, weshalb es auch keinen Sinn hat, ihn von dem Weizen vor der Zeit zu trennen, vor der Zeit der Ausreife am Ende dieses Äons. Das heißt aber doch, die Dinge sind kaum zu unterscheiden. Da ist Jesus, der Sohn Gottes, der Herr. Auf der anderen Seite steht der andere Jesus, der Fremdartige, der Andersartige. Da ist der heilige, reine, saubere Gott, ein Geist der Zucht und der Disziplin, der Kraft und der Liebe. Das ist aber auch der andersartige Geist von der Gegenseite. Da ist das Evangelium Jesu Christi. Da ist aber auch das andersartige Evangelium. Und damit meint Paulus in 2. Korinther 11 nicht das Evangelium des Petrus oder der Beschneidung, sondern dämonisches, sogenanntes Evangelium. Die Gegenseite baut in unseren Tagen eine fromme Rauschkulisse auf. Und zu diesem Tiefschlaf, von dem hier gesprochen und geredet wird, gehört die Trunkenheit und gehört der Rausch. Noch einmal Vers 7, denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Trunkenheit und Selbstberauschung. Wissen Sie, liebe Brüder, hier geht es einmal nicht um die Parole des Blauen Kreuzes. Das ist gewiss richtig. Und diese Arbeit ist segensreich für alle, die dieser Rauschsucht verfallen sind. Ich möchte in gar keiner Weise missverstanden werden. Hier geht es aber um einen ganz anderen Rauschzustand. Rauschzustände der Endzeit, Selbstberauschung statt Geisterfüllung. In Epheser 5, Vers 18 sagt der Apostel Paulus, im Hinblick auf heidnische Religionen, die sich entweder durch Alkohol oder durch Pilzgifte und Pflanzengifte medial offen gemacht haben, für eine Schau in die transzendente Welt der Götter und der Geister. Berauschet euch nicht mit Wein. Können wir weglassen. Berauschet euch nicht, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Heiligem Geist, indem ihr, und dann zählt er praktische Wege auf, ganz praktische Wege, zu denen auch gehört, dass wir uns gegenseitig unterordnen in der Furcht Christi, dass wir allezeit und für alles unserem Gott und Vater Dank sagen, dass wir in unseren Herzen eine innere Charismatik haben, nicht eine äußere, eine innere zunächst einmal, indem wir singen und spielen dem Herrn in unseren Herzen. Ja, was heißt denn das, berauschet euch nicht mit Wein und womit auch immer, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Das heißt eben doch, dass Heiliger Geist und Erfüllung mit Heiligem Geist das Gegenteil ist von sämtlichen Rauschvorgängen. Und der Heilige Geist überführt uns zunächst einmal von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, er führt uns hinein in eine Ernüchterung, wie wir sie niemals zuvor gehabt haben. Er ist ein Geist der Freiheit, ein Geist der Disziplin, ein Geist der Reinheit und Sauberkeit. Ein Geist, der die Knie beugt vor dem Gott und Vater aller Vaterschaften und der nicht auf den Rücken fällt. Da haben wir nun heute den Rausch der Ideen, der Ideologien, der Weltanschauungen, der Religionen, der Emotionen, das heißt der Gefühlsmächtigkeit und der Philosophien in der Welt. Und die Welt beurteilt paradoxerweise die einzig Nüchternen, die in dieser Welt leben, nämlich die Glaubenden, die Söhne des Tages, die Söhne des Lichtes, als Träumer. Und es ist genau umgekehrt. Aber wir reden nicht von der Welt. Sehen Sie, wir müssen, je näher wir der antichristlichen Zeit kommen, weil die Dinge ja nicht einfach fertig verpackt vom Himmel fallen, sondern zunächst einmal ein Werdegeschehen durchlaufen, wir müssen damit rechnen, dass im Vorfall dessen, der einmal wirken wird mit Zeichen und Wundern und Kräften, auch der Schwarmgeist sich ausgeben wird als Heiliger Geist. Wir haben heute in dieser Welt, wenn wir einmal absehen von der Flut des Sexismus und der Brutalität, eine große gemeinsame Grundwoge. Es ist die Grundwoge des Okkultismus. Da spielt auch mit hinein alles das, was es heute gibt an sogenannter Science Fiction. Das sind diese Weltallfantasien, die in ungezählten Büchern und im Medium des Fernsehens verbreitet werden, damit die Welt vorbereitet wird auf das Kommen der Planetarier. Und die werden kommen. Allerdings nicht mit Boxfuß und Schwefelgestank, sondern in einer ganz anderen Weise als die großen Pazifisten, die uns endlich beibringen werden, wie wir die Weltprobleme lösen können. Auf dieser Grundwoge des Okkultismus schwimmt die ganze Esoterik mit, von der heute die Bücherläden voll sind. Aber nicht nur die Bücherläden. Aber darauf schwimmen auch, weil es bei dem Volk in dieser Welt so außerordentlich gut ankommt, gewisse christliche Bewegungen mit. Ich möchte hier nicht sprechen von den charismatischen Bewegungen, die sich noch relativ nüchtern am Wort orientieren. Sondern ich habe mehr diejenigen im Auge, die in der ersten und zweiten und dritten Welle zu uns gekommen sind, so wie man es nennt, auf der Grundwoge des Okkultismus. Und es wird gar bald eine vierte und fünfte Welle geben. Dessen können wir gewiss sein. Die große Hure macht die Menschheit trunken. Das haben wir vielleicht bisher immer zu politisch gesehen. Es wird einmal auch in einer religiösen Weise sich ereignen. Und so wie der Herr Jesus gesagt hat, dass im großen Erntefeld seines Weizens auch der giftige Taumelolch wächst. So hat der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2 darauf hingewiesen, dass im großen Hause der Gemeinde nicht nur goldene und silberne Gefäße zur Ehre des Hausherrn sind, sondern auch tönerne Gefäße. Gefäße zur Unehre. Und dann sagt er, es gibt eine Mischung in der Gemeinde Gottes, die sich auf Erden befindet. Es wird uns nie und nimmer möglich sein, auf Erden die reine, absolut reine Gemeinde darzustellen. Und dann sagt er, wenn du zu den Gefäßen gehören solltest, die da golden und silber und zur Ehre brauchbar dem Hausherrn sind, und da müssen wir uns überprüfen, ob das wirklich so ist, dann reinige dich hinweg von den Gefäßen zur Unehre. Und da gilt es nun wirklich, wachsam und nüchtern zu sein, so wie es in Offenbarung 16,15 heißt, glückselig der Wachende. Da ist die höchste Alarm- und Bereitschaftsstufe für die Gemeinde Jesu Christi ausgerufen. Wir sind nicht Diplomaten Jesu Christi, sondern Propheten, die mit einer klaren und helltönenden Posaune die Gemeinde wachzurufen haben. Und dazu gehört auch die Geisterunterscheidung. Ich möchte einmal zwei Dinge lesen. Einmal ein Wort von Johannes Seitz, einem der Väter der deutschen Gemeinschaftsbewegung. Er hat gesagt, wer da nicht prüft alles und gründlich prüft an dem untrüglichen Prüfstein des Wortes Gottes, kann, ohne dass er es ahnt, ein Betrogener Satans werden, der bald auch ein Betrüger an anderen wird. Die Zerrbilder des Feindes haben darum so große Verführungsmacht, weil sie das Göttliche, nachdem man sich sehnt, das man erwartet, scheinbar bieten. Aber es ist immer eine Mischung von Göttlichem, Menschlichem, Dämonischem und Fragwürdigem beisammen. Aber das Dämonische, Schriftwidrige, Ungöttliche ist meistens so versteckt, dass es nur der sieht, der jedes Wort so hoch schätzt und ehrt, wie es geschätzt und geehrt sein will, und der nie etwas annimmt, das nicht ganz und gar schriftgemäß ist. Wie trifft das gerade für unsere Gegenwart zu? Man sehnt sich nach Belebung. Das tue ich auch. Liebe Brüder, glauben Sie bitte nicht, dass ich nicht der Weisung des Paulus gehorsam ist, bin. Strebet danach, dass ihr Weissagen möget. Aber man muss erst einmal wissen, was Weissagung bedeutet nach 1. Korinther 14. Alle Dienste der Gemeinde, auch die Dienste der Lehre, des Hirtendienstes, Evangelisation oder prophetischer Verkündigung, die Seelsorge nicht zu vergessen, werden belebt durch den Geist der Weissagung. Man sehnt sich nach Belebung, und sobald etwas aufbricht, begeistert man sich, ohne dass die Echtheit als das Ergebnis einer gründlichen Prüfung erwiesen ist. Bei der Prüfung einer Bewegung und einer Person sind folgende drei Fragen zu stellen. Bilden Gott und dessen Ehre den Mittelpunkt? Stimmt alles soweit wir beurteilen können, mit dem Worte Gottes überein. Ist Demut als Kennzeichen einer bußfertigen Haltung erkennbar? Gestatten Sie aber auch, dass ich doch noch ein anderes Wort lese, und zwar einmal von unserem Bruder Fritz Henning Bader. Es ist, meine ich, ein recht gutes Wort. Wo jemand, und sei es mit noch so geistlich erscheinenden Worten, unseren Willen, unser Denken und unser Verstehen ausschalten will, ist er ein geistlicher Verführer, der wichtige Bastionen für die Wachsamkeit in Besitz zu nehmen beabsichtigt. Gott erzieht uns nicht zur Willensschwachheit, sondern er erzieht uns, unseren Willen auf die in seinem Wort gegebenen Ziele zu richten. Das heißt, seinem Willen eins zu machen. Die Galater wurden fasziniert oder verzaubert, weil sie keine Verständigen waren, keine Leute, die denken können. Und heute ist die Faszination für die Gemeinde Jesu nicht mehr das Gesetz, sondern die emotionale Selbstberauschung. Vom Wort Gottes will doch heute kaum noch jemand etwas wissen. Das ist der Grund, warum sich unsere Kreise leeren. Warum unsere jungen Computertechniker in den Gemeinden sagen, was du uns da erzählst, das ist uns viel zu schwer. Aber im Beruf, da stellen sie die ungeheuersten Sachen auf die Beine. Da sind sie clever und intelligent, dass man nur staunen muss. Da komme ich, alter Knabe, überhaupt nicht mehr mit. Dann sagt Bruder Bader, unser Gehirn ist wie ein Computer, der ohne Bedienung nicht denken kann. Er kann aber nicht nur durch unseren Geist, sondern auch durch einen fremden Geist bedient werden. Wer durch bewusste Passivität sein Gehirn einem anderen Geist zur Verfügung stellt, muss sich nicht wundern, wenn dieser über ihn Macht gewinnt. Wir werden dabei dann zu Medien, die keine Kontrolle mehr über den Leib besitzen. Der Geist Gottes lehrt uns das Denken Christi. So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Als ein in dem Wort Gottes gegründetes und durch dieses Wort Gottes angeleitetes, ja geprägtes Denken. Spiritisten, ob es Wahrsager, Wunderheiler, Magier, Vertreter der Gruppendynamik, Meditationslehrer oder andere sind, suchen unter Hinweis auf die Hingabe an das Höhere, zunächst den Willen und das Denken abzuschalten, was eine Methode geistlicher Vergewaltigung darstellt. Auch der Verstand wird unter Hinweis, verlass dich nicht auf deinen Verstand, Sprüche 3,5, als dem Geiste hinderlich dargestellt, statt dass man auf die Zusage Gottes in 2. Timotheus 2,7 verweist, dass der Herr uns in allem Verständnis gibt, wenn wir bedenken, was er uns gesagt hat. Also noch einmal Wachsamkeit und Nüchternheit. Prediger Salomon hat gesagt, deshalb darf die Beurteilung der Erscheinungen unserer Tage nicht mehr nur schul- und routinemäßig erfolgen. Sie muss vielmehr von einer hohen prophetischen Warte aus geschehen. Und dazu sollten die Söhne des Lichtes, die Söhne des Tages in der Lage sein. Als Söhne des Lichtes müssen wir uns einmal selbst klar orientieren, aus der einzigen Quelle des Wortes Gottes, belebt durch den Heiligen Geist, und andererseits müssen wir als Söhne des Lichtes in der Lage sein, anderen Orientierung zu geben. Dazu gehört allerdings der Ton einer klaren Posaune. Und Heinrich Langenberg hat zur selben Thematik gesagt, Das beste Mittel, wach zu bleiben, ist die Pflege des Hoffnungslebens, die lebendige Erwartung des Herrn und seiner Wiederkunft. Und das ist ja wirklich das siebte Stück der geistlichen Waffenrüstung. Sie werden sagen, ich habe nur 6 Stücke gezählt. Nein, das ist nicht wahr. Es gibt noch ein siebtes Stück, dass der also nach Epheser 6 bewaffnete Gotteskrieger Feldwache hält. Feldwache hält, das ist die heilige Wachsamkeit. Nüchternheit auch zum Gebet. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, dann wird dich der Christus erleuchten. Und nun kommt auch der Apostel Paulus auf eine gewisse Auswahl aus dieser geistlichen Waffenrüstung zu sprechen. Ich möchte noch einmal mitlesen, Vers 7. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die dem Tage angehören, wollen nüchtern sein, als solche, die angelegt haben den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und als Helm die Erwartung der Soteria, die Erwartung der Rettung. Und hier ist nun nicht gemeint unser persönliches Heil, das wir empfangen, wenn wir uns bekehren, wenn wir Buße tun und wenn wir neu gezeugt werden durch den Heiligen Geist. In diesen Briefen, in diesen Endzeitbriefen des Apostels Paulus ist Soteria die eschatologische Vollerrettung der Gemeinde nach Geist, Seele und Leib. Die endzeitliche Vollerrettung. Und deshalb ist hier die Rede von dem Helm der Erwartung der Rettung, der Vollerrettung der Gemeinde, die dann auch darin besteht, dass wir die Erlösung unseres Leibes empfangen, nach der wir uns sehnen. Hier werden 2 Dinge gesagt, 2 Stücke aus der geistlichen Waffenrüstung uns genannt. Einmal der Brustpanzer, der ja das Herz schützen soll, als den Sitz des Willens und der Gefühle, als das Zentrum unserer Persönlichkeit, als die Herzmitte auch unseres geistlichen Lebens. Auch heute noch hat man einen solchen Brustpanzer, auch die Polizisten tragen ihn und der Bundesgrenzschutz in besonderen Einsätzen, nur sehen heute die Brustpanzer anders aus, in einer kugelsicheren Weste und nicht wie in jener Zeit der Römer. Schutz des Herzens und dann das Zweite, der Helm, der das Haupt beschützen soll. Das heißt unseren Geist und unseren Gedanken. Und da werde ich immer und immer wieder daran erinnert, dass auch der Apostel Paulus einmal gesagt hat, ich nehme einen jeden Gedanken, der sich erheben will gegen die Höhe der Erkenntnis Gottes, sofort in Kriegsgefangenschaft unter den Gehorsam des Christus. Und meinen Sie nicht, dieser Mann, der größte Philosoph seiner Zeit hätte sein können, der größte Gelehrte des Judentums, ein geradezu genialer Forscher und Gelehrter, dass dieser Mann solche Gedankenflüge hatte. Er hätte die gewaltigsten Illusionen und Fantasiegebilde aufbauen können. Aber er hat sie alle am Wort Gottes geprüft. Er hat ständig seine Aussagen bekräftigt und begründet durch Aussagen der Propheten des Alten Bundes. Und er hat Gedanken, die sich erheben wollten, und waren sie noch so schön, gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes sofort in Kriegsgefangenschaft geführt, hinter Stacheldraht genommen, in den Gehorsam des Christus hinein. Und Brüder, das darf ich bekennen, wenn ich einem gegenüber misstrauisch bin, dann meinen eigenen Ideen und Gedanken gegenüber, die mir auch manchmal kommen beim Studium des Wortes Gottes. Glaubt ihr, ich hätte keine? manchmal sehr verwegene. Aber da gilt es einfach, gehorsam zu sein, gehorsam dem Wort. Der Helm, der das Haupt umschließt, Geist und Gedanken bewahrt. Der Weg der kleinen Schar der Tagesmenschen ist kein harmloser Spaziergang, sondern Kampf in den bösen Tagen unseres Alltags, unseres Lebens, damit wir an dem bösen Tage der Endausreife der Gemeinde bestehen könnten und das Feld behalten könnten. Und dieser böse Tag der Endausreifung der Gemeinde wird kommen. Der Gemeinde, die schon heute hindurchzugehen hat durch einen Gifthauch der Lüge, durch Selbstberauschung und Trunkenheit, durch eine Sintflut der Amoralität und des Sexismus. Ich bedauere unsere jungen Männer und Mädchen heute, die in einer solchen Weise umflutet sind und mehr versucht sind, als wir es jemals waren. Und ich sage manchmal jungen Leuten, die noch sauber sind, mache ich Komplimente dafür, dass sie sauber sind, dass sie einen noch in die Augen schauen können. Und das sage ich ihnen auch. Wir gehen hindurch durch Gottesverachtung und Gotteslästerung in einer wirklich bösen Zeit. Endzeitliche Vollerrettung, die Soteria nach Geist, Seele und Leib. Ich habe mich immer gefragt, warum in 1. Thessalonicher 5, 23 Folgendes steht. Wir sollen nach Geist, Seele und Leib unverklagbar, ja tadellos bewahrt bleiben. Und nun heißt es eben nicht bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern bei der Wiederkunft Jesu Christi, in der Parousie Jesu. Ja, das kann doch nur heißen, dass in der Zeit der Parousie Jesu Christi die Gemeinde Jesu in ihrer Endausreife noch einmal besonders gefährdet ist, dass uns noch einmal die Brocken um die Ohren fliegen werden und dass wir noch einmal nach Geist, Seele und Leib gefährdet sind, in einer besonderen Weise wie die Gemeinde vielleicht niemals zuvor. Und dazu dienen die Trainingstage unseres Alltags, die bösen Tage aus Epheser 6, damit wir an dem bösen Tag bestehen könnten, damit wir dann bewahrt bleiben könnten, bei der Parousie Christi, wo alles auf dem Spiel steht, wo es um die Soteria, die Endausreife, die Endgestaltung der Gemeinde, die volle Errettung geht, um das eschatologische Heil. Muss zum Schluss kommen, meine Stunde ist gerade eben herum. Vers 9, 10 und 11. Denn nicht bestimmte uns Gott zum Zorn, sondern zum Vollerwerb der Soteria, zum Vollerwerb der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns starb, damit wir, ob wir nun wachen, also leben, oder schlafen, das heißt gestorben sind, gemeinsam mit ihm leben. Nicht bestimmte uns Gott zum Zorn. Das heißt nun zum einen, dass wir herausgenommen sind aus dem Zorn Gottes, der heute schon über den dahingegebenen Völkern dieser Welt liegt, die unter dem Zorn Gottes bleiben. Wir sind herausgenommen als Wiedergeborene, als Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Das heißt aber noch etwas anderes. Mit diesem Zorn, an manchen Stellen der Briefe des Apostels Paulus ist von dem kommenden, zukünftigen, eschatologischen Zorn geredet, ist die letzte Drangsalszeit dieser gegenwärtigen Weltzeit gemeint. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Er will uns herausreißen und herausretten aus dem kommenden Zorn, aus dieser eigentlichen Endzeit, damit wir das volle Heil, die Vollausgestaltung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus erwerben und ererben. Und da schließt sich das alles wieder zusammen mit dem, was wir heute Morgen gehört haben. Und Paulus kommt hier wieder darauf zu sprechen. Ja, es gilt wirklich, um die Vollendung der Gemeinde zu ringen, zu kämpfen, wachsam und nüchtern zu sein. Gar nicht so sehr, weil es nur um uns selbst geht. Und damit wir einmal in den Himmel kommen, sondern weil es um die Gemeinde Gottes geht, die er, der Vater, sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und dann sagt Paulus in Apostelgeschichte 20 in einer Beschwörung der Ältesten von Ephesus: Aus diesem Grunde habe ich den ganzen Heilsratschluss Gottes verkündigt, damit ich nicht schuldig würde am Blute der Brüder. Und aus diesem Grunde, weil einmal räuberische Wölfe in die Herde einbrechen werden, habet Acht auf euch selbst und auf die Herde Gottes, die dieser Gott sich erworben hat durch das Blut Jesu Christi. Nicht bestimmte uns Gott zum Zorn, sondern zum Vollerwerb der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir nun leben, das heißt wachen, oder schlafen, das heißt schon gestorben sind, zusammen mit ihm leben. Da werde ich noch einmal erinnert an das Wort von heute Morgen, dass wir nach unserer Entrückung und Verwandlung und Verherrlichung alle Zeit bei dem Herrn sein werden. So wie es hier heißt, wir werden zusammen mit ihm leben. Alle Zeit bei dem Herrn, das heißt eben aber doch, dass alle Gottes Verheißungen durch uns ausgeführt werden. Das heißt aber eben doch, dass wenn der Herr Jesus im Kosmos Engel richtet, dass wir dann auch bei ihm sind. Das heißt aber eben doch auch, dass wenn er auf Erden Menschen richtet oder die 12 Stämme Israels, dass wir dann auch beteiligt sind, weil wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden. Und das heißt eben dann doch auch, dass wenn der Herr sein geliebtes, verirrtes Israel an seine Brust ziehen und heimsuchen will und beseligen will, dass wir dann auch dabei sein werden. Denn wir sind keine Ägypter, die hinausgeschickt werden vor die Türe, ehe sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gibt. Wir sind ja Glieder seines Leibes. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Wie wunderbar. Und nun der Schlusssatz. Darum ermutigt einander. Man kann auch sagen, darum ermuntert einander, tröstet einander, warnt und ermahnt einander und baut einer den anderen auf, wie ihr es ja auch tut. Und das ist nun der kostbare Hirtendienst der Gemeinde Jesu Christi, den auch ein jeder Lehrer in der Gemeinde verpflichtet ist zu tun. Es sollte keinen Lehrdienst geben ohne Hirtendienst. Das ist für mich der eigentliche Sinn, dass in Epheser 4 Lehrer und Hirten durch ein Und miteinander gekoppelt sind. Und deshalb heißt es in Hebräer 10, dass wir, je näher wir den Tag der Wiederkunft Jesu Christi herannahen sehen, uns in einem umso stärkeren Maße ermuntern, ermahnen, trösten und warnen sollten. Dass also dieser Hirtendienst in unseren Gemeinden und Gemeinschaften stärker wird, nicht schwächer wird. Ermuntert einander, ermutigt einander, warnt und ermahnt einander, wenn es nötig ist, aber vor allem in dieser schrecklichen Zeit. Macht euch Mut durch die lebendige Hoffnung, die uns vorgehalten wird, durch das Kommen Jesu Christi, das bald geschehen wird. Ich möchte schließen mit Römer 13, 11 bis 14. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen. Wir denken wieder zurück an den Anfang unserer Stunde. Zeiten und Zeitpunkte. Dieses noch, da wir die Zeit erkennen, nämlich, dass die Morgenstunde, die Hora, bereits genaht ist, dass wir aus dem Schlafe aufwachen sollten. Und wenn es Paulus sagt, dann gibt es eben in der Gemeinde doch da Schlaf, Selbstberauschung und Tiefschlaf. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe gekommen. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage. Als ob der Christus, das Licht der Welt, bereits anwesend sei. Oh, oh, oh. Ich daran denke, wie wir oft wandeln, auch in der Gemeinde, nicht so, als ob der Christus schon sichtbar in unserer Mitte wäre. Da würden wir sehr schnell anders handeln. Das muss ich von mir selber sagen. Söhne des Lichtes, lasst uns anständig geordnet im einen wohlbekömmlichen Schema wandeln, heißt es im Grundtext, wie am Tage, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Amen.